Willkommen beim 5-to-9 Club, der Podcast für alle, die erfahren wollen, wie andere ihren Weg in die Selbstständigkeit gefunden haben. Voller Insights, echter Geschichten. Und jetzt bringen wir diesen Spirit direkt auf deine Ohren. Also richte deine Kopfhörer und los geht's.
Herzlich willkommen im 5-to-9 Club Podcast, liebe Lotte.
Hi, ich freue mich total. Schön, dass ich hier sein darf. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Ja, Lotte, für die, die dich jetzt noch nicht kennen, stell dich doch einmal kurz in eigenen Worten vor.
Ja, voll gerne. Also ich bin Lotte, ich bin Mitgründerin von Lush. Eigentlich heiße ich übrigens Charlotte, aber alle nennen mich Lotte, deshalb können wir dabei gerne bleiben. Ich bin Mitgründerin von Lush. Ich habe das zusammen mit meiner Mitgründerin oder mit Shirin Marun gegründet. Und wir machen Supplements und ich bewege mich eigentlich schon seit Jahren im ganzen Health and Wellness-Kosmos. Neben der Gründung bin ich auch Cycling Instructor, das erwähne ich immer ganz gerne, weil das so eine Passion von mir ist. Ich lebe in Berlin, bin 27 Jahre alt und das war's eigentlich schon so größtenteils zu mir gerade. Den Rest, da kümmern wir uns gleich drum.
Ganz genau, da kommen wir garantiert zu. Mhm. Jetzt bist du mit 27 auch durchaus eine junge Gründerin. War das für dich schon immer klar und irgendwie so eine Vision von dir, die du hattest, ich will mal gründen und Unternehmerin sein, oder wie ist das zustande gekommen?
Ich glaube, als Kind betitelt man das noch nicht so als Gründen, sondern eher so ein bisschen in Richtung Sachen erschaffen. Ich habe zum Beispiel zur Kommunion eine Nähmaschine bekommen und wollte dann immer unbedingt irgendwann ein eigenes Atelier haben oder ein Modelabel. Also Modelabel habe ich tatsächlich, das hat mich häufiger nochmal begleitet, das ist irgendwie nie dazu gekommen, weil ich glaube, das ist auch echt wirklich schwierig. Also ich glaube, gerade mit Saisonalität und Co., also wenn ich das jetzt aus einer unternehmerischen Brille betrachte, bin ich ganz froh, dass es das jetzt nicht geworden ist. Aber es gab immer so Momente in meiner Kindheit, wo ich das Gefühl hatte, ich möchte irgendwann mal gründen. Und es, also gründen im Sinne von, ich wusste noch nicht, wie man das betitelt, aber wollte irgendwie was Eigenes machen. Und ich hatte auch noch nie so einen typischen Berufswunsch wie Lehrerin oder Ärztin. Also es kam bei mir nicht so wirklich. Mhm. Es gab irgendwann mal so eine Zeit, da wollte ich Architektin werden. Aber ich bin Architektin, hat auch wieder irgendwie was mit Aufbauen zu tun. Stimmt. Und was Neues erschaffen. Und ich habe tatsächlich das immer so ein bisschen auch bei meinen Eltern miterlebt. Meine Eltern, also meine Mama war Immobilienmaklerin und mein Papa ist Versicherungskaufmann. Und die beiden haben halt auch immer und ständig irgendwie gearbeitet. Die waren auch ein bisschen flexibler. Aber ich habe eben viel auch mitbekommen von diesen Ups und Downs. Also es gab auch mal Zeiten, in denen es irgendwie finanziell schwierig war. Aber ich habe halt gelernt, wie erwachsene Menschen irgendwie damit umgehen. Mhm. Und habe für mich gerade dann irgendwie mit Blick auf das Studium und dann auch in den ersten Joberfahrungen gemerkt, dass typische Corporate-Jobs, glaube ich, auch nicht so meins sind, weil mir immer die Selbstwirksamkeit gefehlt hat. Also man hat immer Entscheidungen getroffen, aber die richtige Umsetzung hing dann wieder an 10 anderen. Und das hat so unglaublich lange gedauert, bis man mal irgendwie was machen konnte, dass ich gemerkt habe, dass es irgendwo ganz tief in mir schon immer so gebrannt hat. Nee. Und wirklich konkret wurde es dann eben mit den ersten Touchpoints irgendwie mit dem Startup-Ökosystem. Also das erste Praktikum in einem Startup, dann eben irgendwann auf der VC-Seite. Und dann habe ich gemerkt, ich muss das einfach unbedingt mal probieren. Also es ist ja auch mein erstes Mal zu gründen. Von daher ist es ja immer noch das erste Mal, wo man auch super viel lernt. Aber ja, das begleitet mich schon sehr lange.
Sehr schön. Wann würdest du sagen, rückblickend betrachtet, war für dich so der Punkt erreicht, wo du sagst, so jetzt ist es soweit?
Ich habe natürlich eine ganz tolle Chefin auch gehabt in meinem letzten Job. Ich war bei HerOne Faunus Associate. Also ich glaube auch schon, die Wahl des Jobs Faunus Associate geht immer so ein bisschen damit einher, dass man sagt, man macht das jetzt erstmal, aber auch dem Gründer, der einen Faunus Associate einstellt, ist eigentlich immer klar, dass die Person danach super oft eben selber gründen will. Mhm. Und bei mir war es dann tatsächlich der Punkt, dass ich mit Shirin konkret gesprochen habe und wir beide gemerkt haben, hey, wir möchten beide gründen. Wir können uns gut vorstellen, das zusammen zu machen. Und das war der Zeitpunkt, der das viel mehr für mich entschieden hat als das Produkt, weil ich nie alleine gründen wollte. Für mich war das immer irgendwie ein ungeschriebenes Gesetz, dass ich immer ein Team haben möchte, weil ich glaube fest daran, dass gerade die Highs, aber auch die Lows viel schöner und auch besser durchlebt werden können, wenn du noch jemanden an deiner Seite hast. Und das war für mich so ein non-negotiable. Und sobald ich eben mit Shirin mehr gesprochen habe, war das eigentlich der klare Punkt.
Ja, ich glaube, da können wir super relaten. Zu zweit ist immer schöner. Ja. Plus, ich glaube, statistisch betrachtet ist das sogar erwiesen, dass es zu zweit auch erfolgreicher ist. Zumindest was sozusagen das Durchhalten auch eines Startups angeht, was irgendwo auch logisch klingt, wie du es gerade schon gesagt hast. Jetzt hast du gerade schon Shirin, deine Co-Founderin, erwähnt. Wie kam da der Kontakt zustande? Wie habt ihr euch kennengelernt?
Auch da super viel, also ich musste halt super viel netzwerken, auch in meinem Job davor, da kann ich mal kurz drauf eingehen. Also eigentlich sind sowohl Shirin als auch ich aus dem Venture Capital Bereich, also haben dort gearbeitet, als wir uns kennengelernt haben. Das heißt, ich war bei DVH Ventures hier in Köln und habe eben als Investment Analystin Health Investments gemacht. Und Shirin war bei PwC im Corporate Venture Capital und hat halt auch schon ein riesiges Netzwerk in diesem ganzen Ökosystem. Und wir haben uns tatsächlich bei B2 Venture auf einer Party im Innenhof kennengelernt. Da wurden wir uns das erste Mal vorgestellt, das weiß ich noch ganz genau. Und wir sind genau an dem Abend auch immer weitergezogen. Das war in Berlin. Und sie hat mich immer mit auf jede weitere Party genommen. Und irgendwie haben wir uns sofort super gut verstanden. Und kannten uns dann halt erstmal tatsächlich beruflich. Ich habe dann beispielsweise auch mit die Startups bei PwC im Race-Programm mal so mitmentored, also in so kleinen Sessions, habe sie da unterstützt und sie hat mich wiederum unterstützt, wenn es irgendwie um Intros ging, zu Gründern, zu anderen Investoren. Das heißt, erst war es rein beruflich und dann bin ich nach Berlin gezogen und da haben wir uns tatsächlich richtig angefreundet, super viel Zeit zusammen verbracht. Und dann eben sukzessive so gemerkt, ey, eigentlich wollen wir ja das Gleiche und wir möchten auch beide total gerne mal weg von der Investorenseite und wirklich eine eigene Gründung oder in die eigene Gründung gehen. Ja. Und das war dann wirklich same interests und dann hat sich das über eine lange Zeit angebahnt. Also wir haben nicht aufgestanden oder haben es halt definiert und waren so, ja, okay, lass uns jetzt mal gründen, sondern wir haben sehr nach dem Lehrbuch, würde ich mal sagen, so gewisse Tests gemacht. Wir haben erstmal ein paar Projekte außerhalb der Arbeit so zusammen gemacht und wirklich geschaut, können wir da irgendwie gut zusammenarbeiten. 50 Founder Questions durchgemacht, einen High Rocks zusammen gemacht und trainiert. Sind dann, das ist wirklich, weil da siehst du so richtig, wenn der eine nicht mehr kann, also du hast ja so einen Plan, wie bei einem Startup. Du hast so einen Plan vor so einem High Rocks und du denkst so, du machst das so, so und so und jeder macht irgendwie die Station oder erst macht der eine 10 Burpees, dann der andere. Aber on the go merkst du, dass es halt nicht funktioniert, weil es wird immer den Moment geben, wo die eine Person mal kurz einfach nicht mehr kann. Und wie du dann damit umgehst oder auch in dem Running Part, weil du läufst ja mal zwischendurch einen Kilometer zwischen den Stationen, ob du dann sozusagen jetzt böse wirst oder andere nicht so schnell mit kann oder so, es zeigt ja schon relativ viel.
Ja.
Das heißt, ich finde, das war ehrlich gesagt ein sehr guter Test. Also für alle, die gründen wollen, vielleicht einfach mal ein High Rocks zusammen machen. Und sind dann noch nach Ibiza geflogen und haben halt auch so in einem Bett geschlafen und waren halt so wirklich so sehr close und haben da viel Zeit verbracht. Also ich glaube, beide Komponenten müssen einfach irgendwo stimmen.
Stark, das finde ich super spannend und habe ich so tatsächlich auch noch gar nicht gehört, dass man da so viele Tests in Anführungszeichen schon gemacht hat, aber macht total Sinn, um sich da besser kennenzulernen und auch direkt so intensiv. Ja. Das heißt ja auch, diese Kennenlernphase kam vor der Produktidee oder wie würdest du das einsortieren?
Weiter vor. Also die Kennenlernphase, ich glaube, das Einzige, worauf wir uns sehr schnell geeinigt haben, ist tatsächlich die Industrie, in der wir gründen wollen und dass wir B2C gründen wollen und nicht B2B. Mhm. Das war irgendwie so in Stein gemeißelt. Wir hatten extrem Bock auf eine Consumer Brand. Und das war schon so klar, aber eben überhaupt noch nicht, was genau es dann eigentlich wird.
Ja. Und wie ist dann die Idee entstanden?
Ja, das ist auch spannend, glaube ich. Ich glaube, Vision und Community before the product. Das war ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben beide, dadurch, dass wir auch beruflich halt viel gemacht haben, also auch der Job, den wir vorher hatten, ist jetzt nicht unbedingt 9-to-5 und nicht so easy, wie man, glaube ich, meint. Man ist super viel unterwegs, man ist sehr, braucht eine hohe Social Battery. Man möchte gleichzeitig irgendwie gesund sein. Und ich für meinen Teil habe natürlich auch durch die Investments super viele Health Trends mir mal angeschaut und habe halt viel getrackt. Also ich habe schon alles getrackt, Blutzucker, Sleep, also ich hatte eine Zeit lang diesen Blutzucker-Tracker im Arm, dann habe ich meinen Schlaf getrackt und. Shirin halt genauso, die war auch 400-Meter-Läuferin in der deutschen Nationalmannschaft. Von daher kennt sie auch diesen Druck und wir haben beide aus unterschiedlichen Perspektiven irgendwie diesen Druck mal erlebt und haben uns dann irgendwann auch so ein bisschen gefragt, hey, wofür optimieren wir eigentlich, wenn man nicht mehr lebt? Also bei mir war irgendwann so der Punkt erreicht, dass ich manchmal Abende mit Freunden abgesagt habe, weil ich schon wusste, okay, das wird bestimmt lang, weil es geht jetzt nicht mal irgendwie und dann um Alkohol trinken oder sowas und man geht so super exzessiv raus, sondern vielmehr so, ich wusste schon, okay, wir werden lange unterwegs sein und ich werde halt auch Lust haben, lange dabei zu sein, aber dann ist mein Sleep Score so schlecht und ich will den ja eigentlich verbessern. Und dann war halt irgendwie so eine Diskussion mit mir selbst in meinem Kopf, dass ich da wirklich irgendwann so einen Dropout brauchte und verstanden habe, das ist viel zu viel, weil wir die ganze Zeit uns optimieren, aber irgendwie dabei total vergessen zu leben. Und deshalb haben wir gesagt, okay, die Vision des Ganzen soll erstmal sein, dass wir, egal was es jetzt ist, Produkte entwickeln möchten, die super einfach sind, die richtig Spaß machen, halt im besten Fall auch richtig gut schmecken und dich enablen, das alles zu haben. Weil eigentlich ist das perfekte Leben von uns allen eher, dass wir Ja sagen zu dem spontanen Abend mit Freunden und am nächsten Tag aber trotzdem noch die Session machen und halt halbwegs fit sind sozusagen.
Ja, trotzdem zum High Rocks gehen.
Trotzdem so High Rocks gehen. Und ich glaube, das war so die Vision, die dahinter stand, raus von der Selbstoptimierung, weil wir haben diesen Gegentrend halt klar gesehen, also diesen Dropout oder auch diese Fatigue vom Tracken. Gibt es auch tatsächlich Studien zu, dass 30% der Leute, die im Sleep-Tracking machen, schon irgendwie so eine Art Fatigue verspüren, weil die immer auf den Display schauen morgens und sich dann halt super, super schlecht fühlen und irgendwie schon so der Tag geprimed ist von irgendeiner Zahl. Und das finde ich schon relativ krass, wenn man irgendwie verlernt, auf den eigenen Körper zu hören.
Total. Manchmal steht da ja auch, man hat schlecht geschlafen, man denkt eigentlich, man hat gut geschlafen.
Genau.
Das kann ja auch passieren und dann ist man down, obwohl man eigentlich dachte, man ist gut in den Tag gestartet. Also absolutes Verständnis dafür, dass da eine Diskrepanz vorliegt. Aber worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist, was das Produkt jetzt eigentlich ist, was ihr euch überlegt habt.
Genau, also das war erstmal so die Vision, weil dann kam erstmal sehr viel Community Work. Ich glaube, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Und dann haben wir gesagt, hey, das, womit es eigentlich anfängt, also die Basis von allem, ist einfach gute Hydration. Weil Elektrolyte und Mineralien sind in unserem Körper eigentlich wie so kleine, unsichtbare Mini-Helfer, die für alle relevanten Prozesse aber super notwendig sind. Also wir kennen das halt immer aus dem Kontext Sport, also für die Muskelfunktion, aber auch kognitive Funktionen und Co. werden halt einfach super essentiell durch Elektrolyte gesteuert. Und es ist unglaublich wichtig für den Körper, dass Mineralien ausreichend im Körper sind, damit man sich auch wirklich fit fühlt. Also auch im Kopf. Und genau da haben wir irgendwie dieses Lack gesehen von, das gibt's irgendwie immer nur im Sport, aber gar nicht als wirklich Daily Ritual für dein Lifestyle auch einfach. Wenn du zum Beispiel viel reist, im Flugzeug allein ist irgendwie die Luftfeuchtigkeit 10-20% und du dehydrierst halt super schnell. Und da haben wir so ein großes Delta gesehen von, eigentlich trinken Leute das nur zum Sport, obwohl denen das täglich sehr, sehr gut tun würde. Und wenn wir uns dann die Produkte anschauen, die genutzt werden, dann ist da halt super oft irgendwie super viel Zucker drin, irgendwelche künstlichen Aromen, künstliche Farbstoffe, Sucralose, Aspartam, also Sachen, die ich jetzt ungern täglich trinken würde, und haben dann gesagt, hey, lass uns doch dieses Produkt cleaner machen, und dann eben auch in einer Dosierung, die für den Alltag total viel Sinn macht.
Mhm.
Und daher kam tatsächlich die Idee, ja.
Wie lange ist das jetzt her?
Die Idee selber tatsächlich irgendwann letztes Jahr im Sommer, ich würde so sagen Juli, August, haben wir so das erste Mal uns auch verschiedene Brands angeschaut. Aber das ist jetzt auch nicht so, als würden wir das Rad neu erfinden. Es gibt total coole Marken, aber eher tatsächlich in den USA, in UK, in Dubai. Und wir haben uns so ein bisschen gefragt, warum eigentlich nicht in Deutschland und nicht in Europa? Mhm. Und haben dann geschaut, wie das hier ist. Aber das haben wir alles so, die ganze Marktrecherche und Produktentwicklung letzten Sommer gestartet und sind dann im Februar erst gelauncht, weil man braucht tatsächlich 12 Wochen allein für die Produktion. Und da muss schon alles stehen. Also das Produkt muss entwickelt sein, die Druckdatei muss da sein, also die Verpackung. Und dann dauert es halt nochmal.
Ja, und vermutlich auch noch einige Restriktionen, die man da einhalten muss, gerade so als Nahrungsmittel. Was würdest du da als Insight mitgeben? Ist das Nahrungsmittel ein schwieriges Thema in Deutschland oder?
Ich glaube, es kommt immer ein bisschen darauf an, wo man auch produziert. Also wir haben halt jemanden in Deutschland. Das macht schon mal einiges einfacher, weil wir haben auch extrem gute Transparenz darüber, wo die halt sitzen, wie der Herstellungsprozess ist, wo die Rohstoffe herkommen und Co. Mhm. Die sind dann eben auch zertifiziert. Also man muss ganz klar auf Zertifikate achten bei Lohnherstellern, und die müssen die eben auch geben. Das heißt, es gibt zum Beispiel ein IFS-Zertifikat, das sagt jetzt erstmal vielleicht nicht jedem was, aber darauf sollte man achten. Darauf kann man aber auch als Endkonsument achten, wenn man zum Beispiel sich Amazon-Listings anschaut oder Produktseiten. Und solche Sachen muss man halt auf jeden Fall vorher einmal checken. Und dann ist eigentlich auch super wichtig, was alles so auf der Verpackung steht. Also da immer mit dem Anwalt drüber gehen, weil das hat schon einige Brands vorher mal richtig viel Geld gekostet, wenn da halt Fehler drauf sind. Oder auch irgendwelche Health Claims. Also man darf eben auch gerade in Deutschland nicht viel sagen über Produkte, was auch gut ist, weil Supplements als solche immer eine Ergänzung sind und die Basis halt wirklich stehen muss, dass du dich viel bewegst und dich auf der Basis des gesund ernährst.
Ja.
Aber ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein großes Learning. Und ich bin halt ein Fan von den Lohnherstellern, die wir hier auf so im Land haben. Also da sind sehr, sehr, sehr gute dabei.
Cool. Für alle, die den Podcast hören, die können das jetzt nicht sehen. Genau. Aber wir haben sogar gerade die Produkte quasi in der Hand oder im Glas vielmehr. Es sind auf jeden Fall erfrischende Farben, wie ich finde. Passt zum Sommer. Ja, ich meine, du kennst die Produkte, ich kenne sie auch schon. Jonas ist jetzt sozusagen First Try.
Kurz, das Grüne ist welche?
Cucumber Lemon. Okay. Und das ist Strawberry Mint. Mhm. Und man denkt jetzt wahrscheinlich, ich trinke sofort, weil ich, das ist auch meine Lieblingssorte, das ist ja vielen Dank. wenn man das so sieht, sieht es ja auch super pink aus und das andere super grün. Mhm. Das ist aber so pink, weil da rote Beete drin ist. Und das Grüne ist so grün, weil da Spirulina drin ist. Also die Farbe ist allein natürlich sogar. Das heißt, selbst
das nicht beachtet. Das heißt aber auch, ihr wolltet auch, dass es wirklich eine Farbe hat, für den Fall, dass jemand aus dem Glas trinkt.
Ganz genau. Ich finde das irgendwie sehr cool.
Na gut, so ein bisschen Säure auch drin. Mhm.
Ja, ich finde es super cool, weil es auch mal in andere Geschmacksrichtungen sind. Ich bin tatsächlich großer Fan, weil ich selber ungern einfach nur pures Wasser trinke. Ich brauche irgendwie immer was drin und mache auch viel Sport. Deswegen eine super Kombination. Und ich kann auf jeden Fall schon mal bestätigen, dass ich den Eindruck habe, dass eure Positionierung eine andere ist als von den Brands, die ich da draußen schon kenne, die auf dem Markt sind, die halt wirklich auf den Sportmarkt gehen und halt in diesem klassischen, du schwitzt ganz viel, du brauchst danach, musst wieder tanken. Ihr seid eher so im Lifestyle-Bereich unterwegs, hast du schon gesagt.
Ja.
Genau. Was mich jetzt noch interessieren würde, du hast eben schon von Lohnherstellern erzählt. Wie findet man die?
Oh, gute Frage. genau vor der Fragestunde natürlich auch.
Ja.
Und auch da kann ich immer nur sagen, einfach mal ganz viele Leute in eurem Netzwerk auch fragen, wer da so helfen kann. Weil, kurzer Side-Fact, ich stand schon mal vor dem Punkt, an dem ich gedacht habe, komm, ich mache das mal so als Side-Projekt und ich gründe mal. Da habe ich wirklich das gegoogelt und ich wollte mal Apfelessig-Shots machen und habe dann irgendwelche Safthersteller und so angeschrieben. Es war ganz schwer. Es hat auch, wie gesagt, das hat auch nie funktioniert. Dieses Projekt ist dann gestorben. Aber das war super schwer und gerade jetzt, wo wir gesagt haben, hey, wir möchten eben gründen im Nahrungsergänzungsmittelbereich, habe ich viel mehr angefangen, Leute aus meinem Netzwerk mal um Hilfe zu beten. Mhm. Und es gibt Plattformen dafür. Also googeln ist immer schwer, weil so richtig findet man dann auch nichts. Gott sei Dank haben wir jetzt ChatGPT und Claude. Hilft schon mal um einiges weiter. Aber es gibt auch Plattformen wie zum Beispiel Wanda, also W-O-N-N-D-A, wo man tatsächlich Supplier suchen kann und dann auch so Inquiries stellen kann. Also kannst sozusagen mit einer PowerPoint sagen, was du genau haben möchtest. Und dann kriegst du verschiedene Supplier einfach vorgeschlagen und die melden sich auch direkt bei dir. Also da ist sofort eine Chatfunktion drin und Co. Und da kann man dann eben genauso Sachen sagen wie, hey, welche Zertifizierung möchte ich haben? Soll das Ganze vegan sein? Welche Spezifikationen soll das irgendwie haben? Oder auch, wo das denn hergestellt sein soll. Das ist schon mal super hilfreich. Ich muss aber dazu sagen, dass ein Großteil tatsächlich über das Netzwerk kommt. Also am besten hat man irgendwie oder stellt den Kontakt zu Gründern her, die schon mal im Supplement-Bereich gegründet haben oder in dem Bereich, in dem man gründen will. Kann ja auch Beauty sein. Und fragt dann, hey, hast du vielleicht einen Kontakt für mich? Wo produziert ihr denn, wenn es jetzt nicht ein Konkurrenzunternehmen ist? Und dann ist eigentlich das allerbeste eine warme Intro. Weil ihr müsst euch vorstellen, der Supplementmarkt, der wächst ultra krass und dementsprechend wachsen auch die Lohnhersteller ultra krass. Aber die haben jetzt nicht so das Problem mit der Nachfrage. Also nicht so, dass die jetzt ein großes Problem haben, irgendwie ihre Produktionskapazitäten auszulasten. Deshalb ist eben auch da die Mindestbestellmenge ganz oft ganz hoch.
Das, ja, da würde ich nämlich auch schon direkt reingehen, weil wir haben ja auch mit 529 wollten wir auch erst Klamotten machen und da hat man auch schnell gemerkt, gut, da gibt's jetzt auch mehrere Anbieter, die auch mit wenig Abnahmemenge, die ja schon da so ein Paket schnüren, aber erzähl mal da auch so ein bisschen, wie, also gibt's da viele Lohnhersteller, die das auch für eine kleinere Abnahmemenge machen oder was muss man da so auch budgettechnisch mitbringen, um da überhaupt
zu starten.
Ja.
Genau, weil ich glaube, das ist auf der Trugschluss, dass man relativ günstig, dass man so antesten kann, ist da auch recht schwierig. Also wir haben insgesamt tatsächlich auch mit 30 Lohnherstellern gesprochen. Das ist aber eine ganz andere Geschichte, weil nur zwei haben geschmacklich überhaupt irgendwie überzeugt, also sind überhaupt an die Nähe gekommen von dem Produkt, was wir haben wollten. Aber in Bezug auf die Mindestbestellmenge hatten wir auch Angebote mit deutlich geringeren Mindestbestellmengen, also auch irgendwie so 500 Stück oder so, was schon recht wenig ist. Also dann so Endprodukte von diesen 30er-Schachteln oder so. Also 500 Sticks jetzt nicht, aber irgendwie 500 Stück. Aber das ist dann halt oftmals so 4 bis 5 Mal so teuer. Und dann hast du halt gar keine Kapazität mehr, um irgendwie Marketing zu machen. Also es ist schon echt schwer. Und dann würde ich sagen, fängt das immer irgendwo oft, manche geben es auch in Kilogramm an. Also auch krass, irgendwie so die Mindestbestellmengen sind dann 1000 Kilo. Es kommt dann halt drauf an, was für ein Produkt du haben willst. Sonst muss man, glaube ich, auch da gut verhandeln. Also ich glaube, es ist schwer unter einer Bestell, also unter einer unter einem Wert von irgendwie wahrscheinlich 10-15k überhaupt was einzukaufen. Mhm. Und besser wird es halt sowieso, je größer man geht, ne? Weil man dann natürlich auch ein bisschen Skaleneffekte mitnehmen kann. Mhm. Also schon besser, wenn die Bestellung größer wird.
kann man das sagen, für wie viel habt ihr gegründet? Also wie viel habt ihr da in den
Bei einer Erstbestellung, ich weiß ehrlich gesagt die Zahl gar nicht mehr ganz genau. Und ich müsste auch Shirin mal fragen, ob ich das überhaupt preisgeben darf, weil die ist ja uns eher so mit den Finanzen. Aber ich kann euch, es war auf jeden Fall mehr und es war auch mehr als das Doppelte von dem, was ich gerade genannt habe.
Okay.
Ja. Weil wir halt auch schon wussten, dass wir halt auch mit einer gewissen Nachfrage rechnen, weil das ist wieder das Problem, wenn du 8 bis 12 Wochen Lieferzeit hast. Dann ist nicht nur die erste Bestellung und die Summe das Problem, sondern auch, wie lange kommst du mit dem Produkt auch wirklich aus, ne?
Das stimmt. Du willst ja eigentlich nicht soldout sein und dann irgendwie 2 Monate nicht liefern können.
Vor allem im Sommer.
Ja, richtig. Du sagst es, der hat gerade angefangen. Ja. Aber so richtig. Mich würde noch total interessieren, so eine ganz stupide Frage. Warum diese Geschmacksrichtung?
War gute Frage. Ich bin ja so bei uns, ihr habt da genau die richtige sitzen. Ich bin genau die sich eigentlich um alles kümmern, was mit dem Produkt zu tun hat. Und ich habe nämlich mir den Markt angeschaut und habe halt ein ganz großes Problem leider auch mit diesen Brausetabletten immer aus der Drogerie. Und auch mit meistens leider den Produkten, die auf dem Markt sind. Und eigentlich ist alles immer entweder Orange, Zitrone, Waldbeere.
Die Klassiker.
Genau. Und irgendwie fand ich das super schade, weil ich möchte halt, oder es war dann wahrscheinlich auch ein eigener Need, ich wollte mal ein Produkt kreieren, wo man auch so ein bisschen überrascht ist vom Geschmack, aber auch so einen neuen, super individuellen USP schafft. Weil ganz oft am Anfang wurde uns gesagt, ja, Geschmack kann nicht euer USP sein, weil das sagt jeder. Verstehe ich auch irgendwo, aber jetzt kann man sich unsere Rezension anschauen, sowohl auf Amazon als auch im eigenen Shop. Und alle sagen halt, es ist super cool, mal sowas anderes zu schmecken und auch einen anderen Flavor zu haben als das, was sonst auf dem Markt ist. Und ich glaube, gerade so bei Cucumber Lemon war halt wirklich die Idee, dieses Wellnesswasser, was man sich sonst auch machen würde, gegebenenfalls, wo man aber auch nicht immer so viel Zeit für hat, muss ja auch da ein bisschen stehen und erstmal irgendwie Geschmack annehmen, das in Stickformat zu bringen und vor allem für die Kunden, die das gar nicht so süß mögen, weil auch Orange, Zitrone und Waldbeere ist ganz oft super süß und halt meist übersüßt und viele mögen das dann halt einfach nicht und du kannst ja auch unser Produkt sehr gut strecken, also kannst auch auf 1 Liter trinken.
Ja.
Und hast dann halt wirklich so einen ganz leichten Geschmack. Und bei Erdbeerminze haben wir sehr vom Sommer inspirieren lassen. Halt irgendwie so Erdbeer mit Minze. Wir hatten auch mal natürlich Wassermelone mit Minze im Kopf.
Mhm.
Wassermelone schmeckt halt sehr schnell, sehr künstlich. Also da kann man nicht so gut dran drehen. Und Erdbeerminze hat dann einfach ultra gut überzeugt. Also wirklich auch da nochmal diese minzige Note, was nochmal so einen frischen Kick gibt und Erdbeere halt für die es alle so ein bisschen süßer mögen.
Ja, ich finde tatsächlich Gurke sogar noch ein bisschen besser, einfach weil mich das, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen mehr überrascht.
Ja.
Und so einen anderen Geschmack mal gibt, den man sonst so nicht gewohnt ist. Und Wassermelone kenne ich, glaube ich, von einem anderen, auch jungen Unternehmen. Wir haben im Vorhinein, glaube ich, schon mal ganz kurz dazu geschrieben oder gesprochen zu Drill, die ja auch auf den Markt gegangen sind, eine ähnliche Taktik haben wie ihr, wobei auch die Positionierung wahrscheinlich eine ganz andere ist. Da ist der Fokus meiner Wahrnehmung nach zumindest sehr, sehr stark der Sport. Und da bekommt man schon so ein bisschen den Eindruck, da ist gerade so ein Markt, der entsteht, wo viele rein wollen. Und wie nimmst du das wahr? Du bist ja natürlich voll drin und ja. Siehst es wahrscheinlich noch mit ganz anderen Augen, wenn andere da jetzt auch auf die Idee kommen, Elektrolytdrinks herzustellen.
Genau, also ich glaube, die Frage kriegen wir halt voll oft und ganz oft eben auch vor dem Hintergrund so, hey, so seht ihr das als Wettbewerb oder ist es nicht total doof, dass dann so viele Marken jetzt auf den Markt kommen? Und ich denke mir immer, eigentlich ist es ja überhaupt nicht doof, weil das ist eigentlich genau das Zeichen, was wir brauchen, weil sich eine Kategorie eröffnet. Ja. Weil wir alle jetzt gerade, also alle, die gerade starten, müssen erstmal eins machen, und zwar Category Work. Das heißt, wir müssen den Kunden auch erstmal erklären, warum sie das Produkt überhaupt brauchen und warum das halt wirklich so ein gutes Produkt ist. Und ich glaube, dass das einzige Brand zu stemmen ist A, ultra teuer. Und B, auch irgendwie gar nicht so glaubwürdig wahrscheinlich. Und wenn viele verschiedene Brands an den Start gehen und halt irgendwie auch unterschiedliche Flavors zum Beispiel entwickeln und auch unterschiedliche Positionierungen, hat man schlussendlich einen viel schöneren Markt, weil der wächst ja. Also es ist ja nicht so, dass es ein Winner-Takes-it-all-Markt ist. Ich glaube, wir kennen das auch von Proteinen, Produkten, also alles, was vorher auch schon im Supplement-Bereich passiert ist. Ja. Wir haben More-Kunden, wir haben Vitain-Kunden, wir haben Leute, die kaufen bei Get Fuel. Dann hat man trotzdem auch noch neben More die Leute, die wahrscheinlich, glaube ich, nur ASN kaufen. Oder was gibt's da noch alles? Also ich glaube halt so super viele verschiedene Player, die einfach diesen Markt dominieren und ja auch schon in sich sehr, sehr groß sind.
Total.
Und ich glaube, das ist immer ein sehr gutes Zeichen, wenn eigentlich mehr Brands auf den Markt kommen. Hm. Und ich finde auch das, was Strill macht, ultra cool. Also ich finde es sehr, sehr gut, wie die sich positionieren und wie die das machen. Ich finde, die haben allein mit dem Last Soul Ultra richtig, richtig vorgelegt. Mega geiles Event gemacht. Und also was soll ich sagen, es ist cool gemacht, mega gut. Ja. Anderes Branding, andere Positionierung und glaube ich auf jeden Fall eine Marke, die da auch ihren Platz findet.
Mhm. Jetzt war ich lustigerweise heute Mittag für ein schnelles Mittagessen in einem Edeka hier um der Ecke und stand da genau vor so Regalen, wo dann ganz viele More-Produkte, ganz viele ESN-Produkte, also wirklich ein gut sortierter Laden, hat man ja auch nicht überall, dass dann da die Regale voll mit sind.
Ja.
Da wollt ihr doch bestimmt auch stehen, oder?
Ja, total gerne. Also ich glaube, Retail ist super spannend. Nicht mit den aktuellen Verpackungsgrößen, also da wird sich einiges tun, dass es auch im Retail Sinn macht. Und auch das Format wird sich gegebenenfalls nochmal ändern. Aber ich bin auch davon überzeugt, gerade wenn man in den Retail möchte, sollte man vorher ganz, ganz gut darüber nachdenken, wie man seine Brand aufbaut und da Vorarbeit leisten. Weil das kann ich allen nur ans Herz legen. Man schafft es, glaube ich, mit viel Mühe oder Fleiß, vielleicht nicht mal mit viel Mühe, aber mit viel Fleiß und mit einem guten Sales-Gespür, schnell auch mal in so einen Laden zu kommen. Mhm. Gerade bei Edeka und so ist ja alles nicht so zentral, sondern du fängst ja erstmal bei einem an. Das ist bei den Drogerien ein bisschen anders, das ist viel zentraler im Einkauf. Aber dann bist du halt in dem Laden. Wenn du dann aber das Produkt nicht schnell genug drehst, also nicht genug abverkaufst, dann bist du da halt schneller raus, als du gucken kannst. Und da ist das Problem so ein bisschen, dass es keine zweite Chance gibt. Und da muss ich sagen, voll Bock drauf, aber auf jeden Fall Schritt für Schritt. Also das muss erst mal gut geplant sein. Und wir haben da auf jeden Fall schon so im Background, sind wir da schon dran. aber ich möchte das erst dann machen, wenn wirklich auch so der Pull nochmal von den Kunden da ist. So, hey, ich fände es irgendwie cool, wenn ich das direkt halt bei mir in der Drogerie mitnehmen kann. Und da nochmal mehr Nachfrage kommt.
Ja.
Verständlich, auf jeden Fall. Also du hast ja das Thema eben auch angesprochen. Community ist auch ein großes Ding und wahrscheinlich auch etwas, wo man sich gerade in so einem Wettbewerb, in so einem Markt auch wahrscheinlich dann auch durch unterschiedliche Positionierungen dann absetzen kann.
Mhm.
Wie macht ihr das gerade? Was ist da eure so Herangehensweise, um halt so Community Building zu betreiben? Also wir folgen euch ja natürlich auch auf Insta und Co., aber genau, was macht ihr da gerade so?
Wir haben tatsächlich, weil wir ganz am Anfang noch kein Produkt hatten, haben wir super früh angefangen, Community Building zu betreiben. Also zu Beginn wirklich erstmal geschaut, ist das Thema, mit dem wir uns beschäftigen, was ja auch größtenteils Recovery und Erholung ist, soll sich ja mit unseren Produkten auch erholen, darauf aufbauend Events zu machen. Und das hat halt super gut funktioniert. Das heißt, wir haben erst wirklich mit Walks gestartet, weil wir wollten auch mal so eine kleine Gegeninitiative zu den Run Clubs zeigen und einfach auch mal so ein Lebensgefühl damit verbinden. Die Idee kam uns, weil wir in Kapstadt halt ganz oft gemerkt haben, dass die Leute super früh aufstehen, irgendwie vor der Arbeit noch Sport machen und halt irgendwie noch auf einen Coffee Walk am Strand gehen. Und dann bist du in Berlin und es ist, du stehst wahrscheinlich um 8 Uhr auf, rennst irgendwie in die Dusche und rennst sofort irgendwie ins Office und bist halt instantly in deinen To-Dos. Und das fanden wir super schade. Und dieses Gefühl, was man oft in so anderen Ländern auch hat, wollten wir tatsächlich nach Berlin holen erstmal. Und dann haben wir damit angefangen. Es wurde immer größer, immer mehr Leute kamen zu diesen Walks. Wir haben das Ganze mal über Luma gemacht am Anfang. Also da gab es auch noch keine WhatsApp-Gruppe oder so, sondern die Leute konnten sich einfach über Luma registrieren und dann hatten wir einen Treffpunkt und die Leute kamen. Und dann wurden wir halt von anderen Leuten gefragt, irgendwie auch auf LinkedIn teilweise, weil wir da halt super viel posten. Hey, das ist eben ein cooles Konzept, können wir das auch in München machen oder macht ihr das auch in München? Haben wir dann eben noch nicht gemacht, aber da wir auch gemerkt haben, okay, wir können ja jetzt auch nicht jede Woche nach München fahren, fragen wir einfach mal genau diese Leute, die uns das auch gefragt haben, ob die nicht das für uns mitgestalten möchten und sozusagen Ambassadors auch der Brand sein möchten. Und damit konnten wir dann das erstmal in so verschiedenen Städten antesten. Eben im letzten Sommer haben da super viel gemacht und haben dann im Winter gemerkt, okay, es wird kälter. Die Walks haben trotzdem noch stattgefunden, sie wurden aber kleiner. Und dann haben wir begonnen, größere Events zu machen, unter anderem eben Sauna-Raves. Also bei uns war ja immer so ein bisschen auch klar, ey, wir möchten ja eine Brand aufbauen, die ein Gefühl erzeugt und die auch mal gerne so Kontraste zusammenbringt. Also Sauna und Rave, irgendwie Erholung mit aber so einem Community-Party-Aspekt. Und haben dann weg von den Weekly Walks gedacht in größere Events. Und das machen wir jetzt aber auch dann wieder deutschlandweit, also in München, in Berlin, planen gerade auch noch ein paar andere Städte. Und das aber dann eher als so größere Happenings. Das heißt, die Walks finden immer noch ab und zu statt, aber eher im kleineren Rahmen. Und haben dann gesagt, okay, wir machen damit weiter und haben dann auch irgendwann angefangen, die Community tatsächlich in einer WhatsApp-Gruppe zu sammeln. Und haben das da aber auch so gemacht, dass man immer von den Events erfährt. Aber für alles, was dann so behind the scenes passiert mit Produkten und Co., das bilden wir in einer behind the scenes Gruppe ab in der Community. Und da scheren wir dann halt auch manchmal so Insights zu, wie läuft's gerade, wo stehen wir mit der Produktion und, und. Aber so, dass jetzt nicht jeder, der vielleicht auch nicht so Interesse hat jetzt an der Produktentwicklung und dem behind the scenes Stuff, trotzdem mitbekommt, wenn wir coole Events machen und da halt auch hingehen kann.
Voll mal ganz andere Events. Also ich habe noch nie was von einem Sauna-Rave gehört. Ich möchte eigentlich mal kurz nachfragen, wie läuft das ab?
Ja, es ist, also ich glaube leider in der deutschen Saunakultur hat man da was ganz anderes im Kopf. Aber es ist alles bekleidet. Man hat irgendwie Bikini an oder teilweise auch so Beach-Outfits. Also ich finde es auch voll cute, weil manche machen sich da auch richtig ready für und haben dann halt so irgendwie so Special-Outfits noch an, was ich ganz cool finde. Und schlussendlich ist es ein Rave, der halt sober ist. Es ist meistens in einem Wellnessbereich, manchmal auch eben von Hotels, mit denen wir dann kooperieren.
Also nicht in der Sauna?
Auch.
Okay.
Auch, pass auf. Aber wir starten halt erstmal draußen. Da sammeln sich alle und dann haben wir immer einen DJ, eben auch wirklich mit komplettem Setup und riesigen Boxen und. Es gibt natürlich Elektrolyte, Snacks meistens und erstmal kommen so alle zusammen. Meistens ist es immer so gegen 19 Uhr, würde ich sagen. Mhm. Donnerstags, freitags ist so Preferred Time. Wir morgen einmal den ersten an einem Dienstag in München. Und dann kommen alle zusammen, dann starten wir langsam mit so einer Intro. Und gerade weil es natürlich sober ist und du jetzt nicht den ganzen Abend da bist, musst du erstmal das Eis brechen. Das heißt, wir machen meist irgendwie so ein paar Sachen, wie du musst dir einen Partner suchen und du mirrorst so die Bewegungen. Und dann tanzen aber alle schon mal. Und dann fällt auch so ein bisschen diese Aufregung Schritt für Schritt. Und dann startet es mit einem normalen Saunaflow, also 15 Minuten Sauna. Wir haben meistens zwei Saunen, eine etwas kühler, die andere auf jeden Fall Finnish, irgendwo zwischen 80 und 90 Grad. Und dann wird dann aufgemacht, aber dann machen wir da auch schon ordentlich Party. Also man ist halt nicht ruhig in der Sauna. Man kann die ganze Zeit quatschen, man kann sich bewegen, man kann tanzen, wenn man möchte. Es soll halt alles so ein bisschen bubbly und fun sein. Und nach 15 Minuten kann man dann raus oder auch schon nach 10 kann dann raus. Meistens haben wir auch Eisbäder oder halt super kalte Duschen und kann sich dann nochmal abkühlen und dann einfach nochmal danach flowing wieder in die Sauna. Aber dann ist eigentlich eine proper Party. Also es sind viele so Get-togethers, kleine Talks, so Leute sprechen einfach miteinander und sind so viel zusammen. Ja, also das ist eigentlich ganz cool. Es geht immer so 2-3 Stunden. Und ist eine unglaublich krasse Energie, weil du natürlich auch durch dieses heiß-kalt natural high bekommst. Ne? Also dein Dopamin wird halt total angeregt dadurch. Und ist eine coole, super coole Alternative zum klassischen Clubbing.
Ja, also definitiv eine Alternative. verrückte Geschichte. Und wenn der nächste oder der erste in Köln stattfindet, musst du uns Bescheid geben.
Auf jeden Fall.
Ist auf jeden Fall eine Stadt, wo ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen kann, dass es funktioniert.
Kann ich mir auch vorstellen. Oder halt, das wäre doch mein Traum, einfach mal ein Wabali-Festival.
Ja.
Aber da brauchen wir mehr Leute und deutlich mehr DJs. Also mit verschiedenen Floors. Das ist dann natürlich auch cool. Aber ich glaube, da kommen Leute auch von Köln nach Düsseldorf für.
Ich denke auch. Das ist legitim. Dafür darf man nach Düsseldorf reisen als Kölner.
Ja.
Sehr schön. Du hast jetzt ja schon so einen Einstieg erzählt. Wir sind so ein bisschen hin und her gesprungen, so geschichtlich betrachtet. Was würdest du sagen, wann ist so, wenn ihr im Februar gestartet seid, die größten Learnings für euch, so aus dieser Konsumgüterperspektive, war da irgendetwas dabei, wo du dachtest, boah, das habe ich ja gar nicht erwartet?
Ich glaube, antizipiert habe ich das irgendwo schon, aber ich habe zum Beispiel mit Schül ganz viel darüber geredet, weil ich sie natürlich auch immer gefragt habe, hey, wie würdest du das denn jetzt so heutzutage nochmal machen oder was wäre so eine Sache, die du uns auf jeden Fall raten würdest? Und Schül ist meine alte Chefin. Ich komme gerade nur drauf, weil ihr gerade schon mit ihr aufgenommen habt und sie mich halt die ganze Zeit auch super krass supportet hat, schon vor der Gründung und in der Gründung.
Shoutout an Schül.
Ja, wirklich, wirklich. Super, super krass. Und oder wir haben darüber gesprochen, dass man relativ früh schon Omnichannel gehen sollte. Also man hatte halt oft irgendwie vor und während Covid auch ein paar Companies und Startups, die im D2C sehr schnell gewachsen sind, weil tatsächlich natürlich auch Online-Shopping viel, viel größer wurde. Die Leute waren viel zu Hause. Es gab einfach so ein paar Sachen in der Umwelt oder im Umfeld, die das Ganze nochmal so ein bisschen begünstigt haben, dass D2C einfach sehr krass boomen konnte. Und mir wurde relativ früh gesagt, hey, legt euch auch nicht zu krass fest jetzt nur auf euren eigenen Shop, sondern schaut auch, wie man andere Kanäle öffnen kann. Und wir haben dann innerhalb von 4 Wochen tatsächlich super schnell auch durch Support aus meinem Netzwerk mit Leuten, mit denen ich vorher schon zusammengearbeitet habe, Amazon super schnell aufbauen können. Mhm. Weil Amazon oder einfach Plattformen oder solche Kanäle, so Marktplätze, sind nicht nur interessant vor dem Hintergrund, dass man Umsatz macht, sondern die sind auch immer so eine Trust-Source.
Ja.
Also viele Leute nutzen das nochmal als, vielleicht kaufen die gar nicht über Amazon, aber googeln halt, geben halt bei Amazon mal ein, was das Produkt eigentlich ist und schauen sich dann halt die Reviews durch. Und da haben wir relativ früh gemerkt, hey, das wollen wir unbedingt antesten und haben halt natürlich Prio immer der eigene Shop, da wollen wir auch am meisten Revenue drüber machen, aber haben halt geschaut, okay, wie können wir denn auch noch andere Kanäle, die zum einen Brand Awareness kreieren, aber auch Umsatz kreieren, irgendwie noch relativ schnell gleichzeitig mit einem kleinen Team unlocken. Und das, finde ich, ist ein krasses Learning gewesen. Also wir bauen gerade im Background auch stark an TikTok Shop, weil ich glaube auch daran, dass das ein Unfair-Advantage sein kann, wenn man das richtig macht.
Ja.
Das heißt, das ist auch auf jeden Fall ein Thema, was wir uns halt kontinuierlich anschauen. Und das war auf jeden Fall ein großes Learning, weil also die einen sagen immer, fokussier dich. Ja, aber so richtig weißt du auch am Anfang nicht, worauf. Und schon nochmal links und rechts so die Augen aufzuhaben, ist, glaube ich, sehr wichtig.
Das ist, glaube ich, nochmal etwas, was man nur unterstreichen kann. Über den Tellerrand hinausschauen ist vielleicht auch ein anderer Begriff dafür. Ich mag gerne Metaphern. was man da noch mit beachten sollte. Würdest du sagen, eine bestimmte Entscheidung aus dem letzten halben Jahr vielleicht war ein ganz besonders starker Wachstumstreiber?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist bei uns tatsächlich das oder die wichtigste Entscheidung war, dass wir von vornherein gesagt haben, wir bauen mit der Community und wir setzen sehr viel auf in Real-Life-Events. Weil ich kenne auch Marken und Unternehmen, die 8-mal hinterfragen, ob die jetzt irgendwo samplen. Es geht ja nicht mehr nur um unsere eigene Community. Wir machen auch super viel mit anderen irgendwie Studios dann oder eben auch mit irgendwie anderen Communities und Netzwerken. Ich kenne aber viele Brands, die es oft hinterfragen, so rentiert sich das, zahlt sich das im Endeffekt aus. Ich glaube aber gerade bei einem Consumer-Produkt musst du die Leute erstmal dazu kriegen, das Produkt zu konsumieren und zu probieren. Und wenn die es gut finden und wenn dann im besten Fall noch das Event, bei dem sie es getrunken haben, richtig cool war, dann werden die einfach eine komplett andere Connection zu deinem Produkt haben. Ich glaube da einfach ganz fest dran und eben auch zu der Marke. Weil das ist immer so eine Sache, wo ich wirklich von verschiedenen Gründern richtig krass unterschiedliche Takes zugehört habe. Aber nichtsdestotrotz war Sampling und Community-Building im Rahmen unserer eigenen Community als auch eben mit anderen Communities auf jeden Fall einer der größten Hebel.
Cool. Finde ich eine super Perspektive. Vor allem ein Event hat ja immer eine Emotion, die ich mitnehme, zusätzlich zum Produkt. Es ist ja nicht nur, dass ich das Produkt konsumiere, sondern ja irgendwie auch die Umgebung mit mit integriere. Also man, jeder kennt das, klassisches Beispiel, im Urlaub trinkt man einen Wein, der schmeckt super, man kauft sich den, nimmt den mit zu Hause, schmeckt er anders. Ja. Ja, die Aussicht
das hoffe
oder.
Ich jetzt nicht.
Nein, aber ich glaube, was an, also was du auch sagen wolltest, wahrscheinlich ist so, man antizipiert ja mit dem Produkt dann am Ende ja nicht nur dann auch den Geschmack, sondern man das ganze Erlebnis und das, was man auch in dem Moment ja auch fühlt.
Ja, voll.
Wird ja dann auch auf Lush in dem Fall dann auch übertragen. Wie würdest du sagen, also wie macht ihr das dann? Wir haben von den Sauna-Raves jetzt gerade gesprochen. Wie schafft ihr das dann, die Produkte da dann vor Ort auch zu platzieren? Also ist das dann, dass ihr da, die dann ausstellt oder also wie kann man sich das vorstellen?
Genau, wir haben ja, eigentlich ist es ja ein Stick-Format. Also eigentlich ist es ja so to go, super easy, dir das so in die Tasche zu packen oder so. Aber was wir jetzt bei Events viel machen, sind so Hydration Stations. Also wir haben einfach so ganz große Dispenser, wo dann die Produkte angemischt werden und dann kann man sich die eben einfach nehmen. Und da haben wir dann viel Marketingmaterialien, also halt gebrandete Becher, noch Boxen links und rechts daneben. Man kann sich auch trotzdem noch meistens Sticks irgendwie mit nach Hause nehmen. Also kommt immer ein bisschen aufs Event an, wenn es unsere eigenen Events sind, dann auf jeden Fall. Bei den anderen ist manchmal auch von der Kappa und von der Occasion manchmal nicht so passend. Aber so machen wir es meistens. Also, dass man wirklich auch direkt testen kann und jetzt nicht noch da irgendwie selber anmischen muss, sondern alles sofort vorgemischt ist, ja.
Sehr schön. Kommen wir so ein bisschen zurück auf das allgemeinere Bild, weil es soll ja auch darum gehen, heute irgendwie anderen Menschen möglichst viel mitzugeben von dem, was du bereits gelernt hast und ja da auch was zu teilen. Was gab es etwas so in dieser Gründungsphase, wo du überhaupt nicht mit gerechnet hättest und wo du dir gewünscht hättest, das hätte dir vorher jemand gesagt?
Ja, ich glaube einiges. Das jeden Tag ganz viel. Ich glaube, man unterschätzt trotzdem auch manchmal so das Stressniveau und was es so körperlich auch mit einem macht, weil ich glaube ganz, 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 ganz fest daran, aber man muss halt in der Lage sein, sich wirklich auch täglich davon zu überzeugen, dass es alles schon gut werden wird. Und man hat ganz oft irgendwie plötzliche Feuer zu löschen, mit denen man nicht rechnet, weil die einfach auch, weil man das halt auch das erste Mal macht, aber ich glaube, das passiert dann ehrlich gesagt auch beim zweiten und dritten Mal, weil man macht dann wahrscheinlich irgendwas anderes und dann passiert wieder was. Aber damit umzugehen, wirklich resilient zu sein und sich jeden Tag zu sagen, das, was ich hier aufbaue mit dem Team, ist so cool und es wird halt dann und dann genau so und so sein und den Prozess zu genießen, ist halt ganz wichtig, weil ich finde es immer super schwer, dass man voll oft so Success-Stories sieht und dann im Nachgang immer gesagt wird, ja, und da war dieser Monat und dieser Moment, da habe ich so geweint und ich habe gar nicht mehr geschlafen und das Unternehmen stand vorm Aus und das sieht man immer alles natürlich erst im Nachgang. Und dann hat man aber diesen erfolgreichen Gründer irgendwie da vor sich sitzen und das ist dann irgendwie so die Story, aber das ist halt in dem Moment wirklich so kaum greifbar. Also das irgendwie nachzuempfinden ist, glaube ich, ist super schwer und das auch zu erzählen, weil man muss schon sehr erstmal von sich selbst und seinen Skills und auch von der Vision hinter der Marke überzeugt sein. Wir hatten das auch natürlich im Fundraising, das ist natürlich immer das krasseste Beispiel. Da sagt dir halt immer 98% sagt dir jemand nein. Und immer sagt dir jemand, ja, aber warum macht ihr das denn so und so? Und keine Ahnung, da glaube ich nicht dran oder was auch immer. Das wird man so oft hören, weil nach außen trägt man natürlich immer eher das positive Feedback und mega geil, wir haben jetzt, keine Ahnung, XYZ als Angel dabei und es ist mega cool und wir rocken das und Co. Aber das muss man sich halt auch jeden Tag nochmal selber sagen und es ist wirklich kein 9-to-5 mehr, sondern man ist konstant mit den Gedanken bei dem Unternehmen und es wird irgendwann ein ganz, ganz essentieller Teil seines Lebens und ich glaube, das, was ich jedem nur mitgeben kann, der gründen möchte, ist so ein supportive Umfeld zu haben, weil ich habe halt auch wirklich in meiner Familie und auch bei meinen Freunden halt super viele Leute, die entweder selber schon mal gegründet haben oder zumindest ein ganz großes Verständnis dafür haben, dass man manchmal dann auch sagt so, ey, es tut mir super leid, aber ich kann gerade zum Beispiel noch nicht, ich muss 2 Stunden später kommen oder so, weil ich muss es hier jetzt noch fertig machen, das ist halt super wichtig. Und da ein super unterstützendes Umfeld zu haben, ist total krass, weil das einfach total enabled, was Großes aufzubauen.
Ja, Shoutout an alle Freunde da draußen, die trotzdem standhalten und Verständnis haben. jetzt hast du gerade auch schon selber das Thema Funding angesprochen. Das heißt, ihr habt versucht, Geld einzusammeln.
Ja, wir haben auch Geld eingesammelt. Mhm. Gott sei Dank, ich nur versucht, weil ihr gerade gehört habt, auch Produkte zu bestellen, ist teuer.
Ja.
Genau, wir haben relativ früh gesagt, wir möchten auf jeden Fall Business Angels mit an Bord haben, aber auch immer Leute, die irgendwie noch einen Value mitbringen können. Also wir haben nicht nur nach Geld gesucht, ehrlich gesagt, sondern immer Leute mit eingenommen, wo wir gesagt haben, hey, die haben irgendwie echt nochmal einen richtig coolen Value-Add und haben irgendwie selber mal eine D2C-Brand aufgebaut oder haben irgendwie ein krasses Netzwerk und können theoretisch uns in Retail bringen oder sowas. Mhm. Das war uns besonders wichtig, genau.
Ja, cool. Wie habt ihr die gefunden? Über das eigene Netzwerk, oder?
Ja, das ist komplett eigenes Netzwerk und das ist echt auch nicht zu unterschätzen, weil das ist, und das klingt immer so blöd, aber das ist halt jahrelange Arbeit und da wirklich Shoutout an Shirin, weil die hat das für uns geleitet und wirklich innerhalb von ein paar Wochen das komplett gerockt. Wir hatten ein riesen CRM, da war immer alles up to date genau drin, welcher Call wann, wo, wie, mit wem wir wie, wann gesprochen haben. Das Pitch Deck auch über so einen Link, wo du das halt auch immer sehen kannst, wer das anschaut und so. Es war alles komplett gut getrackt und da wurde richtig FOMO gemacht, sodass wir sehr, sehr schnell closen konnten. Und da halt wirklich ganz tolle Leute an Bord haben. Und ich glaube, das ist echt eine Monster-Mammut-Aufgabe, das richtig gut zu machen, weil das ist wirklich, so, als würde man den ganzen Tag nur Sales machen. Also das ist wirklich nur, weil du verkaufst ja schon die ganze Zeit diese Vision und das Team. Ja. Und es ist super viel Beziehungsarbeit, Netzwerkarbeit. Also wir haben da gut zusammengelegt und ganz viel Netzwerk halt zusammengelegt und geschaut, boah, wer könnte passen. Aber da im Lead auf jeden Fall Shoutout an Shirin.
Sehr gut. Ich finde das sehr sympathisch, dass du gerade auch nochmal angesprochen hast, dass es eben nicht nur um Geld geht, sondern ja auch um Wissen und damit ja auch gleichzeitig verbunden um Fähigkeiten irgendwo. Das ist natürlich eine Perspektive, die man so haben kann. Und klar, wir haben auch schon über Produktkosten und Co. gesprochen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich mit Sicherheit auch Verfechter von Bootstrap-Varianten, sich selber zu finanzieren. Auch da kommt immer auf die Branche an. Würdest du das grundsätzlich empfehlen, weil man ja auch eine gewisse Entscheidungsmacht so ein Stück weit nach außen gibt? Oder wie ist da so deine Perspektive drauf, auf diese zwei Bausteine, Bootstrap versus Investor-related?
Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren, weil bestimmte Geschäftsmodelle auch immer einen unterschiedlichen Bedarf an Kapital einfach haben. Ich finde das ist immer super cool, auch die Storys zu hören, wo jemand bootstrappt. Ich glaube aber, das geht auch, bin ich auch ehrlich, nochmal mit einer noch ganz anderen Angst und mit einem noch ganz anderen Gefühl von Einschlafen manchmal einher. Und ich finde auch, dass, wie du halt schon gesagt hast, dass man oft nicht nur Geld dazu nimmt und Anteile abgibt, sondern irgendwo halt wirklich auch Wissen und Erfahrung. Also es gibt wirklich, wirklich, wirklich viele Dinge, wo wir einfach einen Angel anrufen können oder halt teilweise einfach nur bei WhatsApp schreiben, hey, wie würdest du das und das lösen? Mhm. Und man hat halt sofort eine Antwort und das ist halt gerade in solchen Bereichen, auch in so hoch regulierten Bereichen, irgendwo richtig wichtig. Wie gehe ich damit um, wenn ich meine erste Abmahnung bekomme? Toi, 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 haben wir noch nicht. Aber wie gehe ich damit um? So, dann möchte ich halt jemanden fragen und ich möchte das nicht unbedingt jetzt mit Shirin diskutieren, weil wir beide ja auch nicht wissen, wann wir damit umgehen. Also wir wissen es jetzt schon, aber ich meine, bei bestimmten Themen würden wir es nicht wissen und dementsprechend finde ich so ein Angel-Wissen schon super relevant. Also ich muss sagen, ich finde den Weg, den wir da jetzt bisher gegangen sind, genau den richtigen und ich glaube, wenn man bootstrappt, dann auch wirklich mit einem ordentlichen Puffer, dass man nicht in so eine Existenzangst komplett kommt, sondern eher sagt, hey, ich mache das jetzt erstmal neben dem Job und ich kann das auch neben dem Job machen. Und habe irgendwie erstmal so ein zweites Standbein und kann mich da irgendwie verwirklichen. Aber das ist auch so eine Typsache. Ich glaube, bei Shirin und mir war halt so, okay, wir wollen all in gehen, alles oder nichts. Und wenn du so bist, dann kannst du halt nicht anfangen, dann nebenbei irgendwie da mal deine Brand aufzubauen. Das würde mir dann schon wieder alles viel zu lange dauern.
Ja.
Und ich glaube, das ist wirklich eine Philosophiefrage, die man ganz für sich persönlich nochmal beantworten muss.
Ja, es muss auch zu den Personen passen, die dahinter stehen, ne? Zu der Marke. Total. Was mich von Anfang an schon interessiert hat, und es passt jetzt gar nicht so sehr an den Gesprächsverlauf, aber ich will die Frage trotzdem stellen. Wie seid ihr auf den Namen gekommen, Louche?
Oh, das ist auch eine schöne Frage, weil wir hatten ganz viele Namen schon in der Auswahl und dann hat irgendwie nichts so richtig gepasst. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, es muss ja möglich sein, dass wir irgendwie mit unseren Namen spielen. Und L-O steht eigentlich für Lotte. Das O ist einfach nur schöner als ein U. Und das S-H steht für Shirin. Und das war schon mal super. Wir dachten, hey, so 4 bis 5 Buchstaben ist immer perfekt. Knackiger Name, klingt schön. Und dann haben wir natürlich erstmal auch geschaut, was das Ganze bedeutet, weil man weiß jetzt auch nie, ob das dann irgendwie in irgendeinem Extrem geht. Das wollen wir jetzt auch nicht, ne? Wir wollen jetzt nicht irgendwo irgendwie eine schwierige Grenze überschreiten. Und dann haben wir herausgefunden, dass es irgendwann mal, ich meine, in den 1980er Jahren von einem Autor geprägt wurde und eher aus dem Spirituellen kommt. Und die Energie, oder es wird eigentlich definiert als die Energie, die ausgeschüttet wird in extremen Situationen. Und das ist ja an sich schon mal was total Cooles, weil wir natürlich auch genau darauf basierend Events machen und halt einfach auch die Leute enablen wollen, mal wieder so coole, extreme Situationen zu erleben, wo die einfach eine gute Energie haben. Also wir sehen das jetzt mal nur im Positiven, aber genau, da kommt tatsächlich der Name. Also wir haben mit unseren Vornamen gespielt eigentlich.
Das ist super schön. Also wenn da was von euch drin steckt, umso besser. Und ehrlich zu sein, bin ich da auch so jetzt von draußen nicht drauf gekommen. Also sehr, sehr schön. Jetzt haben wir auch ja ganz oft darüber gesprochen, dass ihr zu zweit seid. Wie macht ihr das im täglichen Arbeiten? Wie teilt ihr euch das auf? Kann man sich das so vorstellen, dass du Bereiche leitest, in Anführungszeichen, wo Shirin vielleicht nicht mehr so tief drin sein muss oder umgekehrt? Wie macht ihr das?
Also wir sind zwar zu zweit im Gründerteam, aber wir haben eine ganz, ganz tolle Faunus Associate, Pascal. Also wir sind sozusagen jetzt im Core-Team zu dritt. Ja. Weil ich weiß ja selber, wie die Rolle ist. Deshalb haben wir gesagt, das ist das Erste, was wir brauchen. Wir haben uns von vornherein das so ein bisschen so aufgeteilt. Zum einen, wer auch so eine Passion für bestimmte Dinge hat. Bei mir war ganz klar halt Produkt und Marketing einfach super, super stark. Und bei Shirin eben super viel so Investor Relations, Finanzen, organisatorische Sachen, die Logistik und Co., so sowas, so Prozesse, die ihr einfach mehr liegen, wo sie, glaube ich, auch einen besseren Ruhepuls beibehält, weil ich finde es immer gar nicht schön, mit Steuerberatern zu sprechen und auch gar nicht schön, irgendwie mit dem Finanzamt Kontakt zu haben. Und deshalb haben wir da gesagt, dass sie geht da mit so einer Ruhe ran und ist da halt so sehr strukturiert und mag das auch und auch so ein bisschen gerade die Rolle nochmal so nach außen zu Investoren und Co. Und bei mir war es wirklich so dieses Nerdige im Produkt und irgendwie im Marketing, weil ich bin so ein Mensch, wenn ich reisen bin, ich gehe halt immer sofort in Supermärkte, egal in welchem Land, gucke mir halt diese Regale an und schaue immer, boah, cool, also wirklich eher so bei den Health-Produkten und gucke so, welche coolen Brands es gibt, was da so drin ist, warum das vielleicht bei uns anders ist, warum wir das nicht haben, wie man das übersetzen könnte in unseren Markt. Und das hat sich dann recht gut rauskristallisiert. Man muss aber dazu sagen, auch ganz am Anfang, wenn man noch so ein kleines Team ist, dann wird es immer Momente geben, wo alle alles machen. Also es ist nicht so dieses, du machst jetzt strikt irgendwie nur Marketing und jemand zieht sich da komplett raus. Shirin macht zum Beispiel bei uns trotzdem auch noch CRM und irgendwie Mails, also das ganze Retention-Marketing mit Klaviyo. Und man hat dann noch so seine Fokuspunkte, wo man dann halt trotzdem reingeht. Genauso mache ich auch bei den Angels, die ich gut kenne, Investor Relations mehr als sie dann vielleicht so. Also das ist jetzt noch nicht, ich glaube, bei einer bestimmten Größe noch nicht so, dass man sagen kann, die eine Person macht genau das und die andere Person macht genau das.
Ja, okay. Was wir also mitnehmen könnten, ist so, am besten findet man irgendwie so Passionen, die nicht gleich sind, damit man sich das so ein Stück weit aufteilen kann. Das werdet ihr ja wahrscheinlich irgendwie schon über die Founder-Fragen herausgefunden haben am Anfang, dass das da ein ganz guter Match ist. Cool. Ich fand nochmal das Thema, Jonas, was du vorhin angesprochen hast, auch das Community-Management und überhaupt Community ein wichtiges Thema. Ist da schon meiner Wahrnehmung nach so ein Trend gerade irgendwo, nicht nur wegen der ganzen Laufclubs, sondern sehr, sehr viel, was irgendwie gerade so wieder in Real Life, IRL habe ich gelernt, ist da die eine trendige Abkürzung für, passiert. Was würdest du glauben, was können Marken da von euch, von so jungen Marken lernen, die das aufgreifen und in die Community gehen? Was fehlt den Marken, die das nicht tun?
Ich glaube halt klare Emotionen und auch das Potenzial einer Love-Brand. Also ich glaube auch große Corporates können auf jeden Fall krasse Love-Brands werden oder sind sie wahrscheinlich auch. Und es ist halt auch spannend, dass du sagst, hey, das ist wie so ein Trend, weil ich sehe das auch wie eben bei diesem Selbstoptimierungstrend ist der Gegentrend sozusagen der Dropout davon. Und aktuell, ganz klar, ist natürlich einmal der Trend KI und auch KI-generierte Inhalte. Und der Gegentrend ist halt Human Experiences. Also alles, was eben wieder im menschlichen Bereich passiert und eben auch wirklich, wo Leute zusammenkommen. Deshalb glaube ich auch stark, dass so Hospitality und so Wellness in Hospitality und so super groß werden wird. Aber ich glaube halt auch gerade bei großen Marken sollte man sich dann halt auch mal überlegen, hey, wollen wir nicht tatsächlich einen Teil auch von so Performance-Budgets, ne, also gerade Marketing, auch mal shiften in halt genau diese in real life Themen. Also ich finde, es gibt ja schon Brands, die es ultra gut machen. So Alo ist zum Beispiel, finde ich, das beste Beispiel. Alo Yoga hat ja so einen riesen Gym in L.A., glaube ich, wo dann halt immer die ganzen Creator reingehen können. Dann hast du aber auch irgendwie, ich glaube, die haben ja sogar eine Yacht oder so. So ganz geil. Wow. Ja, es ist halt schon so die Brand passiert ja nicht nur in, wir machen Fitnesskleidung. Sondern die passiert ja auf ganz vielen anderen Ebenen, weil es geht ja viel mehr darum, das hast du ja auch so schön gerade gesagt, eine Emotion mit der Marke zu verbinden und dann halt auch wirklich damit langfristig die Kaufentscheidung zu beeinflussen. Ich finde, das ist total unterschätzt, was das eigentlich macht, weil halt gerade in Person und wenn man vielleicht auch mal die Gründer kennenlernt und mal so ein bisschen versteht, was dahinter steckt, dieses Vertrauen, was auch mit der Marke einhergeht, ja viel, viel größer ist als alles, was du mit 1000 Trust-Badges auf deiner Website irgendwie erfüllen kannst. Und ich glaube, da ist einfach ein Riesenpotenzial und da muss auch viel mehr wahrscheinlich dann auch von den großen Budgets einfach wirklich reingegeben werden, weil die könnten ja so coole Sachen machen.
Das stimmt. Aber schön für euch, dass dass da Platz noch ist für euch, das zu tun. Das ist ja auch so was Schönes.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja. Genau, ich wollte es nur noch mal darauf hinaus. Wie seht ihr das ganze Thema, wenn wir jetzt auf so ein bisschen Skalierung uns anschauen, wenn ihr weiter wachsen wollt, macht man dann einfach nur mehr Events oder größere Events oder wie ist da auch so ein bisschen dieser Skalierungsfaktor mit drin?
Bei dem Community-Teil?
Genau, also wir denken jetzt nicht nur so Challenge-spezifisch, so das ist der, ich glaube, das ist so alles so Cross-Promotion, irgendwie alles befeuert sich gegenseitig. Ist es dann so, dass ihr sagt, wir gehen jetzt irgendwie mehr so dann den Social-Weg oder auch Paid-Ads oder weiß ich nicht, macht ihr die Community-Events einfach noch größer?
Nee, ist ja schon immer ein Marketing-Mix. Also ich glaube, das unterschätzen die meisten dann auch. Wir machen auch ganz normal Meta-Ads.
Ja.
Wir gucken aber schon auch wöchentlich, auch in den Budgets zum Beispiel, hey, müssen wir da gerade was reallokieren? Wie können wir das eben gerade effizienter machen? Was funktioniert hier besser? Ich glaube, gerade in der Skalierung muss man auch da wirklich immer auch da nochmal links und rechts die Augen offen haben und schauen, wo kann man sich gerade so sein Unfair Advantage bauen. Und ich glaube, ein ganz großer wird weiterhin Community sein. Und ich glaube auch gerade, was du sagst, so diese Events größer zu machen oder auch noch mehr an andere Communities anzudocken, kann auch ein Growth-Hack sein. Also es gibt da ein richtig, richtig cooles Beispiel, ist auch eins meiner liebsten Beispiele aus den USA von RX Bar. Die sind halt in der ganzen CrossFit-Community gewachsen. Das heißt, er hat jetzt nicht selber eine Community aufgebaut, sondern die haben eben über Sampling einfach eine Nische gefunden, die das Produkt so geil fand, dass die das halt komplett gekauft haben die ganze Zeit. Und da ist er halt gewachsen. Und ich glaube, ähnlich muss man das dann auch denken. Immer schauen, gerade wenn man auch so sein ICP immer weiterentwickelt, also sein Ideal Customer Profile, zu gucken, wo findet dieser Mensch statt und wo sind die Interessen? Weil ich glaube, nur einfach mehr Events zu machen, könnte auch nach hinten losgehen, weil es kann auch sein, dass das dann gar nicht so richtig deine Kunden sind und die finden irgendwie das Event cool, aber dann nicht, also sind einfach keine Käufer. Und das muss man schon auch immer datengetrieben schauen. Also wir haben dafür dann irgendwie auch natürlich Codes nach den Events in Newslettern, sehen dann natürlich, hey, wer kauft da nochmal? Auch so ein bisschen in dieser Post-Purchase-Survey, das ist ein mega geiles Tool, das füllen die meisten Leute halt wirklich aus. Also wo hast du sozusagen von Lush gehört? Können die sagen, hey, wir haben irgendwie beim Event davon gehört, wir haben eine Weiterempfehlung, eine Ad, was auch immer. Und da muss man halt wirklich immer gut schauen, wo das Sinn macht. Aber ja, ich hätte schon Bock, more dedicated und deutlich größere Events zu machen. Weil du halt, das ist halt voll nice, du hast halt instantly Content. Du hast Leute, die das Produkt probieren. Du kannst auch noch irgendwie einen Incentive setzen, indem die vielleicht einen spezifischen Code kriegen, den du auch nur bei dem Event bekommst. Du hast einen direkten Feedback-Loop. Also es ist schon irgendwie super gut, um da einfach auch mehr Leute als Kunden zu gewinnen.
Seid ihr beiden bei dem Event eigentlich immer dabei?
Bei den größeren ja, auf jeden Fall. Wenn wir es anrichten können, auch bei kleineren Sachen. Ich bin jetzt ja auch wieder in Düsseldorf und bin dann bei B-Cycle zum Beispiel und mache da Kurse und dann machen wir auch ein Lush-Sampling danach. Genau, aber versuchen schon immer, wenn möglich, echt dabei zu sein und fahre dann auch manchmal mit nach München rüber und mache das dann da. Wir schaffen es nicht immer, aber wir versuchen halt schon so 80% oder so auf jeden Fall immer selber mitzumachen.
Stark, sehr cool.
Aber es ist dann natürlich auch nicht so ganz skalierbar, ne?
Das stimmt, das auf jeden Fall nicht. Apropos skalierbar, ich würde gerne unsere Folgenlänge skalieren, weil das ist echt schade, dass wir schon so Richtung Ende navigieren. Deswegen lass uns gerne nochmal irgendwie summieren. Was sind so deine Worte, die du anderen mitgeben wollen würdest, anderen Menschen, die jetzt an der Startlinie stehen oder schon gerade gegründet haben? Mhm. Was würdest du sagen, sind deine heißesten Tipps, abgesehen von Summer Race?
Also ich glaube, alle, die schon gegründet haben, da ist auf jeden Fall der heißeste Tipp, fail fast. Also es ist schon mal sehr, sehr gut. Wir haben den ersten Schritt ja sozusagen schon mal geschafft. An alle, die gründen wollen, ganz, ganz wichtig, so do it, weil das Schlimmste, was halt immer im Kopf sein kann, ist dieser Gedanke, ja, damals, als ich Mitte 20, Mitte 30, Mitte 40, ist ganz egal, ihr könnt auch 50 sein und nochmal gründen. Yes. Aber hätte ich dann irgendwie, ich hätte das so gerne mal gemacht, aber irgendwie habe ich mich nie getraut. Ich glaube, das bereut man unglaublich. Tipp Nummer 3, auf jeden Fall, sucht euch einen richtig guten Co-Founder, mit dem ihr Pferde stehlen könnt. Das ist wirklich das A und O. Und ja, ich glaube, das sind eigentlich schon so fast die drei besten Tipps. Ich finde wirklich, Co-Founder-Relationship ist eines der wichtigsten Themen, muss auch stetig dran gearbeitet werden, wie an jeder Beziehung. Aber ein starkes Team zu haben, bringt dir schon mal enorm viel.
Ja.
Und ersetzt kein Growth-Hack dieser Welt.
Und auch keine KI.
Nee. Tatsächlich.
Sehr cool. Vielen lieben Dank für deine Story, für deine Insights, die du geteilt hast. Und ich glaube, wir können sagen, Produkt schmeckt, also alle, die hier reinhören, testet es mal aus oder schaut zumindest in die ganzen Kanäle rein, die wir natürlich in die Shownotes teilen. Folgt Lotte und Shirin bei LinkedIn und Co. Und auf jeden Fall mal probieren. Und ganz lieben Dank und euch natürlich weiterhin viel Erfolg und darauf, dass wir euch ganz bald vielleicht sogar im Retail mal sehen.
Ja, super. Vielen, vielen Dank euch.
Okay.
Und ich weiß nicht, ob wir das noch reinschneiden können, aber wir können natürlich auch einen Link in die Shownotes packen. Einen kleinen Discount-Link oder so, wenn ihr das möchtet.
Oha, ja, bestimmt.
Ja, perfekt. Mega.
Danke dir.
Wer bis hierhin gehört hat, findet den Code. Danke dir. Yes.
Vielen Dank euch. Richtig gut.
Das war der 5-to-9 Club Podcast. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge voller Insights, Erfahrungsberichten und Inspiration. Abonniere jetzt den Podcast und werde Teil vom 5-to-9 Club.